Dieser Podcast wird von Directors Academy veranstaltet. Directors Academy ist das einzige digitale Portal zur Aus- und Fortbildung von Aufsichtsratsmitgliedern. Die didaktisch aufbereitete Online-Weiterbildung, die auch als Nachschlagewerk dient, ist in 4 Versionen verfügbar. Für Kapitalgesellschaften, Familienunternehmen, Finanzinstitute oder für Unternehmen der öffentlichen Hand. Prägnante Lernvideos gewährleisten einen Überblick über alle relevanten Regularien und ermöglichen eine effiziente Qualifizierung und Wissensvermittlung im Selbststudium. Rund um die Uhr.
17 Uhr, liebe Zuschauer, liebe Zuhörer, liebe Streamer und Streamerinnen, herzlich willkommen zum 48. Video-Livestream und Podcast für den Aufsichtsrat. Dieser Podcast wird von Directors Academy veranstaltet. Directors Academy ist das einzige multimediale und digitale Portal zur Aus- und Fortbildung von Aufsichtsratsmitgliedern. Alle bisherigen 47 Videos und Podcasts können jederzeit nachträglich angesehen und angehört werden. Wir sind nur noch 2 Sendungen entfernt zu unserem 50. Jubiläum am 6. Juni. Bitte notieren Sie gleich diesen wichtigen Termin, 6. Juni. Mein Name ist Rudolf Ruther und ich begrüße Sie als Gastgeber und Moderator dieser 14-tägigen Video-Livestream-Sendung, die jeden 1. und 3. Donnerstag im Monat um 17 Uhr live bei LinkedIn ausgestrahlt wird und anschließend als Video-Livestream auf LinkedIn und als Podcast auf Directors Academy jederzeit zur Verfügung steht. Es wird also aufgezeichnet. Auch Ihre Kommentare und Fragen werden aufgezeichnet und bleiben wie immer auf ewig erhalten. Unser heutiges Thema lautet Aufsicht und Rat auf Augenhöhe. Lehren aus 25 Jahren Aufsicht. Heute mit unserem Gast, Herrn Dr. Gunter Dunkel. Herzlich willkommen, Herr Dunkel. Wie geht es Ihnen? Wie war es in Japan?
Ja, Sie sind ja Insider. Aber erstmal ein herzliches Willkommen und vielen Dank, dass Sie mich eingeladen haben. Ein herzliches Moin Moin an den Zuhörer aus der Nordseeküste und auch natürlich an alle anderen Zuhörer herzlich willkommen. Ja, Japan, ich war zu einer 3-wöchigen Reise dort, ist eine hochspannende Reise gewesen. Es ist wirklich ein Land der Gegensätze. Es ist zwar, man kriegt alles geregelt, es ist hocheffizient, aber es ist unglaublich hocheffektiv, aber unglaublich wenig effizient. Überall wird Manpower auf jedes Problem draufgeschmissen. Die Leute arbeiten 60, 80 Stunden und das mit großem Engagement. Es ist ein demokratisches Land und doch eine weitgehend geschlossene Gesellschaft, innovativ und trotzdem überraschend wenig digitalisiert. Man kann in kein Hotel per Online einchecken zum Beispiel. Es ist eine weitgehend geschlossene Gesellschaft, wenn auch demokratisch. Es ist tief religiös und trotzdem manisch konsumgesessen, hat die größte Automatendichte, ist aber trotzdem weitgehend cash only. Also Japan ist nach 3 Wochen ehrlich gesagt immer nur in engen Grenzen zugänglich und verständlich, aber trotzdem natürlich immer eine Reise wert. Dank der Nachfrage.
Ja, dann ist schön, dass Sie jetzt heute Zeit haben für unser Gespräch und ich freue mich ganz darauf, Herr Dr. Dunkel. Dr. Gunter Dunkel ist geboren in Deutschland, in Waiblingen, ganz in der Nähe von meinem Stuttgart und aufgewachsen in Österreich. Herr Dr. Dunkel studierte an der Wirtschaftsuniversität Wien. Er wurde 1976 in den Sozial- und Wirtschaftswissenschaften promoviert und er war parallel dazu den Magister Juris an der Uni Wien. Seine berufliche Laufbahn im Bankensektor begann er 1978 bei der Girocredit in Wien als Assistent der Bereichsleitung Kredit. 1980 wechselte er zu McKinsey in Wien in den Bereich strategisches Management. Von 83 bis 96 arbeitete er bei der Bayerischen Hypotheken- und Wechselbank in New York und in München. Zum 1. Januar 97 wurde Dr. Dunkel in den Vorstand der Norddeutschen Landesbank Girozentrale, liebevoll NordLB, berufen und lebt seitdem in Hannover. Seit dem 1. Januar 2007 war er stellvertretender Vorstandsvorsitzender und mit Wirkung vom 1. Januar 2009 wurde er zum Vorstandsvorsitzenden der NordLB gewählt. Im gleichen Jahr wurde er in den Vorstand des Bundesverbandes öffentlicher Banken Deutschland, VÖB Berlin, berufen, dem er ab 2012 als Präsident vorstand. Von 2009 und 2016 war er Mitglied des Vorstandes der Deutschen Sparkassen- und Giroverbandes in Berlin. Der Dr. Dunkel ist Mitglied im Aufsichtsrat der Continental AG in Hannover seit vielen Jahren, seit April 2009 und bei der DEV Net Equity Partners AG seit 2019. Für das Vereinigte Königreich Großbritannien und Nordirland war er zwischen 2010 und 2016 als Honorarkonsul für Niedersachsen tätig. Im Jahr 2018 erfolgte seine Aufnahme in die zivile Abteilung des Order of the British Empire. Als Geschäftsführer der Dunkel Investment GmbH investiert er seit vielen Jahren in junge Unternehmen, wie zum Beispiel in eine europaweite Healthcare Crowdfunding Plattform. Mit Directors Academy Financial Services engagiert er sich als Gesellschafter für die Fortbildung von Aufsichtsräten anhand einer multimedialen Online-Wissenssammlung. Er ist darüber hinaus Präsident der Stiftung in Niedersachsen und in verschiedenen Kuratorien tätig. Er ist Sprecher des Kuratoriums der Deutschen AJESSIC, Schirmherr des ambulanten Palliativ- und Hospizdienstes in Hannover, Mitglied des Kuratoriums der Organstiftung und zusammen mit seiner Frau fördert er die Dunkel Foundation für Menschenrechte. Ich weiß gar nicht, wie man bei so vielen Ämtern noch Zeit findet für 3 Wochen Japan, Herr Dr. Dunkel.
Man braucht eine wundervolle Assistentin.
Genau so ist es. Lieber Herr Dr. Dunkel, Sie waren in Ihrem Leben nicht nur als internationaler und nationaler Bankenchef sehr erfolgreich, sondern haben auch die deutsche Bankenwelt intensiv als Verbandsvertreter, so wie gerade erwähnt, Vorstand und Präsident des Bundesverbandes und Mitglied des Vorstandes des Deutschen Sparkassen- und Giroverbandes begleitet und natürlich beeinflusst. Herr Dr. Dunkel, vielleicht ganz kurz als Vorabspann, wie hat sich die deutsche Bankenwelt in den letzten 30 Jahren verändert, wenn man das in 2 Minuten überhaupt zusammenfasst?
Ja, das ist eine große Frage, aber man kann nur sagen, fundamental, grundlegend, die üblichen Vokabeln muss man da durchaus verwenden. Als ich im Banking anfing, das war ja dann schon Anfang der 90er Jahre, da war Banking noch ein Kundengeschäft. Heute ist es weitgehend eigentlich, wenn man es genau nimmt, ein Teil der IT-Industrie. Und damals führte der Karrierepfad immer über die Filiale. Heute, wenn man in der Filiale ist, ist man karrieremäßig an einem toten Ende. Sie führte immer über zufriedene Kunden und es führte in der Regel übers Kreditgeschäft. Heute muss man Prozesse, muss Effizienz und vor allen Dingen muss man im Banking heute Regulatorik beherrschen. Also ein komplett geändertes Bild.
Ja. Nochmal noch ein ganz anderes Thema. Ich hatte das gerade erwähnt. Sie sind mit Ihrer Frau aktiv bei der Dunkel Foundation. Können Sie uns kurz sagen, was das ist und was Sie dort konkret machen?
Ja, gerne. Mein Lebenskonzept ist, dass alles, was ich jetzt verdiene, ich habe diese wunderbare Pension der Bank, alles, was ich jetzt verdiene, Startups oder sonst Aufsichtsratsmandate, geht alles in die Dunkel Foundation. Und warum gibt es die? Naja, das hat daran gelegen, dass mir absolut nicht ins Stammbuch geschrieben war, mal eine große Bank zu führen. Schon 2, 3 Generationen früher wäre das mit meiner Herkunft gar nicht möglich gewesen. Meine Familie war einfacher Mittelstand, meine Eltern keine Akademiker und mein Weg war nur in einer offenen Gesellschaft möglich. Und deswegen wollte ich, nachdem ich schon so viel Glück im Leben hatte, unbedingt was an die Gesellschaft zurückwählen. Und glücklicherweise sieht, dass meine Frau und meine beiden erwachsenen Kinder, alle 3 sind mit mir im Vorstand, dass genauso unsere Stiftung fördert Menschenrechte und, wie ich es nenne, Menschenpflichten. Nämlich die Förderung von offener Gesellschaft, Bildung, Kultur etc. Und Menschenrechte sind die üblichen Dinge, Human Rights Watch und Médecins Sans Frontières. Wir sind nicht groß genug, dass wir einzelne ganze Projekte sozusagen selber machen, sondern wir fördern nur die Institutionen dahinter. Aber mein Ziel ist, die Stiftung so groß zu machen, dass meine Kinder, denen es zwar wirtschaftlich gut geht, aber ohne, dass sie fördern können, das ist das Ziel, das sie mir auch gesetzt haben, ohne, dass sie selber beitragen, die Stiftung weitermachen können. Und da bin ich noch in Zeit entfernt. Ich habe also noch ein wichtiges Lebensziel vor mir.
Ja, ich finde das ganz spannend, weil vor allen Dingen, wenn ich das ja so, wie ich Sie kennengelernt habe, Sie interpretieren ja die Menschenrechte auch als Menschenpflichten. Und ja, ich glaube, da sind wir dann ganz schnell vom Recht einfordern zum Pflicht erbringen. Und so das tut es, glaube ich, gut in der heutigen Zeit und in unserer Gesellschaft, dass man doch da mal auch wieder die andere Perspektive diskutiert und nicht immer nur irgendetwas einfordert und versucht zu genießen. Aber jetzt müssen wir zu unserem Thema kommen heute. Und da möchte ich gleich unsere Zuschauer und Zuhörerinnen fragen. Sie wissen, am Anfang bekommen Sie immer von mir eine kleine Aufgabe. Heute ist es schwierig, diese Frage kurz zu beantworten. Aber Sie sind ja alle clever und intelligent und erfahren durch unsere 47 Talks davor, dass Sie das bekommen. Also ich brauche eine kleine Antwort in ganz wenigen Worten, damit man das auch realisieren kann aus dem linken Augenwinkel. Und die Frage ist ganz einfach. Was bedeutet für Sie Augenhöhe? Was bedeutet für Sie Augenhöhe? Bitte möglichst nur in ein, zwei kleinen Worten, wenigen Worten antworten. Wir warten noch mal geschwind eine Sekunde, Herr Dr. Dunkel, bevor wir da
reden.
3, 2, 1, jetzt drücken Sie auf die Kommentar alle und dann gucken Sie, was da kommt. Und jetzt kann ich den Dr. Dunkel fragen, Herr Dr. Dunkel, was bedeutet denn für Sie Augenhöhe im Allgemeinen?
Naja, das ist ja so ein bisschen belasteter Begriff, weil ja immer sozusagen unterstellt, dass es nicht Augenhöhe gibt und dass man der nicht auf Augenhöhe ist, man unbedingt auf Augenhöhe heben sollte. Aber wenn ich meine allgemeine Definition versuchen soll, dann ist das für mich, dass man im Dialog und beim gemeinsamen Erkenntnisfortschritt, im Austausch, niemand auf den jeweiligen anderen herabschaut. Das ist für mich entscheidend.
Ja, ich habe für mich die Frage eher beantwortet, so in die Richtung, es geht um Vertrauen. Man muss gar nicht
auch richtig
auf gleicher Höhe sein, aber wenn man ein gegenseitiges Vertrauen hat und wenn man vielleicht sogar noch durch eine Vertrauensbrücke verbunden ist, dann kann mal der eine dem anderen entgegenkommen und dann mal später wieder der andere dem einen. Aber man ist irgendwie miteinander verbunden auf dem Basis des Vertrauens. Aber unser Thema heute, und deswegen haben wir das ja vorab gestellt, Aufsicht und Rat auf Augenhöhe, Lehren aus 25 Jahren Aufsicht, weil Sie waren ja schon seit 25 Jahren, sammeln Sie praktische Erfahrungen in Aufsichtsgremien. Und dann gleich die direkte, harte Frage, wie kann ein Aufsichtsrat denn Augenhöhe erreichen?
Naja, die Frage ist ja interessant gestellt, wenn man unterstellt, dass er nicht auf Augenhöhe ist. Dann kann er ja entweder drüber oder drunter sein. Aber sei es drum, eigentlich führt ja der Aufsichtsrat den Vorstand und deswegen muss ja eigentlich der Vorstand Augenhöhe erreichen. Aber sei es drum, wollen wir da nicht zu sozusagen genau sein. Aus meiner Sicht ist das Schlüsselwort hier Respekt und zwar gegenseitiger Respekt. Nur wer dem Vorstand Respekt zollt, darf auch Respekt erwarten. Das ist übrigens nicht selbstverständlich. Häufig denkt der Aufsichtsrat, insbesondere der Aufsichtsratsvorsitzende, eigentlich hat er in seinem Leben ja schon viel mehr erreicht und eigentlich weiß er ja viel mehr und eigentlich wüsste er ja genauer, wie es geht. Wer also im Aufsichtsrat der bessere Vorstand sein will, der ist absolut schief gewickelt. Einer der größten Fehler, die man im Aufsichtsrat machen kann. Andererseits ist auch jedem intelligenten Vorstand klar, dass in der Hektik des Tagesgeschäfts der Blick von außen natürlich auch extrem hilfreich sein kann. Ein gegenseitiger Respekt lässt sich übrigens leicht erreichen, wenn jeweils die unterschiedlichen Standpunkte, nicht der gleiche, als Bereicherung gesehen werden. Und Voraussetzung für das alles ist neben dem von Ihnen richtigerweise erwähnten Vertrauen mit Sicherheit immer Kompetenz. Ein Aufsichtsrat sollte, er muss eigentlich auf eine gewisse Lebensleistung blicken können. Und ein Vorstand sollte immer auf erreichte Ziele zurückblicken können. Das schafft dann den gegenseitigen Respekt.
Ja. Unsere Zuschauer und Zuhörer sehen das ähnlich. Also die Wörter Respekt, Wertschätzung, sehe ich aus dem linken Augenwinkel, sind sehr, sehr oft genannt worden. Und ähnliche Begriffe und Inhalte. Herr Dr. Dunkel, inwiefern ist es denn in den letzten Jahren gelungen, eine Kultur des Aufsichts und der Aufsicht und des Rates auf Augenhöhe zu etablieren? Sie sagten ja vorhin, früher war es anders. Und wo sehen Sie vielleicht eventuell noch Herausforderungen? Haben wir heute schon in den meisten Fällen eine Kultur des Rates auf Augenhöhe?
Ja, ich habe eine gewisse Schwierigkeit mit der Forderung nach Kultur auf Augenhöhe. Das geht mir fast gespürmäßig ein bisschen zu weit. Am Ende vertritt der Aufsichtsrat nicht nur, aber auch die Interessen des Kapitals. Und er ist, das nützt ja alles nichts, der Arbeitgeber des Vorstandes. Also der Vorstand ist ja in seinem Handlungsspielraum durch die Satzung eingeengt. Und diese Rollenverteilung zu akzeptieren und trotzdem auf Augenhöhe das Unternehmen weiterzuentwickeln, ist die hohe Kunst. Also insofern hat auch Augenhöhe aus meiner Sicht Grenzen.
Ja, und das ist eine hohe Kunst von beiden oder von allen Beteiligten
So ist es.
und erfordert von allen Beteiligten eine besondere erfahrene Persönlichkeit, wenn es effizient und effektiv sein soll. Herr Dr. Dunkel, Sie haben persönlich unzählige Aufsichtsratsmandate wahrgenommen, wie bereits erwähnt, und waren sicher auch sehr, sehr oft einfach nur als Bankenvertreter in zahlreichen Aufsichtsratssitzungen. So war es zumindest früher immer üblich. Wie hat sich denn die Rolle der Aufsicht in den letzten 25 Jahren grundsätzlich verändert? Und gibt es irgendwelche Ereignisse oder Erkenntnisse, die dafür entscheidend war? Also dieses Thema des Rollenverständnisses. Wie hat sich die Aufsichtsrolle in den letzten Jahrzehnten entwickelt?
Naja, das ist eine wirklich interessante Frage, denn als ich anfing, in Aufsichtsröhren als Zuhörer, Protokollant in Aufsichtsräten tätig zu sein, da gab es noch den Aufsichtsrat als Ehrenamt. Das gibt's heute nicht mehr. Dagegen spricht, oder das hat schon die verschärfte Rechtsprechung, es gibt ja viel Corporate Governance Codex etc., das gab es ja alles vor 20 Jahren nicht mehr, aber auch die vielen Skandale, wo man dann geguckt hat und sagt, ja, wer ist denn eigentlich verantwortlich? Der Vorstand war längst gefeuert und da stellte man sich die Frage, ja, an wen hält man sich jetzt sozusagen fest? Von einem Aufsichtsrat wird also heute viel, viel mehr erwartet als vor 25 Jahren, als ich angefangen habe. Mehr Professionalität, viel mehr Markt- und Kundenkenntnis, viel mehr Internationalität, natürlich auch Kenntnisse der Regulatorik, ESG, dazu kommen wir vielleicht noch, Environmental, Social und Governance ist ja da ein Beispiel, mehr Offenheit für Diversität. Viele Aufsichtsräte, insbesondere die alten weißen Männer, haben damit große Schwierigkeiten. Mehr Gespür für Kapital- und Kreditmärkte. Wir in Deutschland neigen ja immer dazu, Kapitalmärkte als etwas sozusagen Schäbiges zu behandeln. Wenn man nur aus der Familie der Eigentümer kommt oder nur ein prominenter Politiker oder nur ein prominenter Wirtschaftsvertreter ist, dann reicht das heute einfach nicht mehr aus. Also das hat sich genauso wie die Tätigkeit des Aufsichtsrats total verändert.
Ja. Wenn wir jetzt zu den wichtigsten Lehren aus 25 Jahren kommen, ist A, die Zeit zu knapp und wahrscheinlich müssten wir da 500 Titel anschauen. Lassen Sie uns mal versuchen, die drei wichtigsten Lehren herauszuarbeiten und dann ergibt sich das ein oder andere automatisch. Und versuchen Sie mal, die drei wichtigsten Lehren kurz zu benennen und dann gehen wir vielleicht eins nach dem anderen mal vielleicht vertiefter hinein.
Ja, mache ich gerne. Also das Erste ist sicherlich, dass die Aufsichtsratstätigkeit heute mit substanziellen Haftungs- und vor allen Dingen Reputationsrisiken verbunden ist. Das Blöde ist ja, man muss sich gar nicht zu Schulden kommen lassen und plötzlich steht eine ganze Lebensleistung auf dem Spiel, wenn ein Unternehmen ins Schlingern oder gar in noch größeren Ärger kommt oder sogar vielleicht der Rechtsweg beschritten oder die D&O-Versicherung gerufen werden muss. Und die Folgen für den Aufsichtsrat lassen sich heute in den Medien nahezu täglich verfolgen. Wir kommen ja vielleicht noch auf die Fälle. Zweitens, der Aufsichtsrat muss heute eine sehr auf professionelle Innenorganisation achten. Dazu zählt Bildung und Besetzung von Ausschüssen. Das Audit-Komitee oder Präsidialausschuss zum Beispiel spielt heute gerade in den größeren Unternehmen häufig eine ganz zentrale Rolle. Aber das ist auch sozusagen von der Frage des Protokolls, von der Frage des Abläufens, von der Verteilung der Unterlegen, also viel professionellere Innenorganisation. Und nicht unterschätzen sollten dann drittens auch die interne Gruppendynamik. In einem Aufsichtsrat natürlich kommt hier dem Aufsichtsratsvorsitzenden eine besondere Rolle zu. Aber man sollte auch den Einfluss von einfachen Aufsichtsratsmitgliedern nicht unterschätzen. Also Gruppendynamik hat sich sicherlich auch sehr verändert, während es früh sehr steif und sehr kurze Sitzungen machen. Passiert heute sehr viel auch im informellen Raum und bei Klausuren und bei, wenn man sich in ein Hotel zurückzieht. Also das hat sich schon grundlegend auch geändert. Aber das sind die drei wichtigsten Lehren.
Ja, das gibt doch genügend Gesprächsstoff für die nächsten 20, 30 Minuten. Lassen Sie uns mal gleich mit dem Reizwort Haftung und Reputation beginnen. Ich hatte vor kurzem bei LinkedIn mal eine Umfrage gemacht, so spontan, wie vermeiden Sie denn als Aufsichtsrat die Haftung? Durch eine D&O-Versicherung, durch fachliche Kompetenz oder durch fehlerfreie Arbeiten? Da haben 50% geantwortet durch fehlerfreies Arbeiten. Das will ich jetzt gar nicht kommentieren, weil das ist gar nicht unser Punkt, aber das bringt mich eigentlich zu der Frage. Es gibt, würde ich jetzt mal sagen, so aus dem Bauch heraus, 50% überschätzen das Thema Haftung und 50% unterschätzen es. Was ist denn Ihre persönliche Meinung mit dem Thema Haftung und Reputation? Wird das von den meisten heutzutage richtig eingeordnet in der Systematik?
Ja, also ich glaube, dass Haftungsrisiken man nicht überschätzen sollte für einen Aufsichtsrat. Aufsichtsratsvorsitzender oder D ist natürlich schon etwas stärker exponiert, aber bis so ein normaler, unter Anführungszeichen einfacher Aufsichtsrat von der D&O-Versicherung in Anspruch genommen wird, da muss schon wirklich vieles passieren. Die Reputationsrisiken, die dürfen aber nicht unterschätzt werden. Das Unangenehme ist, dass sie ja oft unabhängig von der Verschuldensfrage eintreten. Also egal, ob man Fehler gemacht hat oder nicht, die Reputationsfrage stellt sich sofort, wenn Sie heute in einem Aufsichtsrat sind, einer in Schwierigkeiten kommenden Gesellschaft. Reputationsschäden treten eben auch meistens schnell ein und ungerechterweise häufig lange, bevor die Sachverhalte ausreichend geklärt sind, nach dem Motto, wie konnte man eigentlich nur diese oder jene Entscheidung treffen? Also kurz gesagt, ich glaube, Haftung sollte man nicht überschätzen, aber Reputationsrisiken nicht unterschätzen. Und fehlerfreies Arbeiten, das wissen wir doch aus der Lebenserfahrung, die gibt es nicht. Und die D&O-Versicherung, die wendet sich gegen die Organmitglieder und nicht für die Organmitglieder. Also die einzige Möglichkeit, Haftungsrisiken zu vermeiden, ist wirklich kompetent zu sein und, wenn man eine Schwierigkeit erkannt hat, zu handeln und nicht zu warten.
Ja, und es ist sehr schön, dass Sie das so auseinanderfriemeln zwischen, sage ich mal, der materiellen Haftung und dem Thema D&O-Versicherung und der sogenannten immateriellen Haftung. Und insbesondere halte ich das auch für einen sehr interessanten Aspekt, weil wir ja immer mehr fordern, wir möchten immer jüngere Aufsichtsratsmitglieder haben, die möglichst noch parallel zu ihren sonstigen operativen Verantwortlichkeiten Gremienverantwortung wahrnehmen. Und wenn ich als alter weißer Mann mir meine Reputation versaue, dann gehe ich halt in den Ruhestand und verschwinde von der Bildfläche. Aber wenn ich natürlich 40 bin und ich muss noch 20 Jahre Geld verdienen, dann trifft mich ein Reputationsschaden natürlich in der vollen Breitseite. Ja, es ist eine sehr schöne Auseinandersetzung. Und das Ganze, und dann kommen wir zum Punkt 2 eigentlich, kann man am besten meiner Meinung nach klären, indem man natürlich ein hervorragendes Onboarding macht selber und eine Due Diligence, bevor man ein Mandat wahrnimmt. Ja. Und bei der Gelegenheit die konkreten Rollenerwartungen und das erforderliche Rollenverständnis und demzufolge das Zusammenspiel von Vorsitzenden, Ausschussvorsitzender, Lead Dependents, Director, normales Mitglied, Altmitglied, Neumitglied, was es alles für unterschiedliche Rollen gibt in einem Gremium, dass man das vorher bespricht, klärt und vor allen Dingen die damit zusammenhängende Gruppendynamik klärt. Und das ist im Prinzip so auch etwas, was meiner Meinung nach dann auch ganz stark sich nachher auf den zweiten Punkt Innenorganisation auswirkt. Wie hat sich denn die Gruppendynamik in den letzten 25 Jahren verändert in den Aufsichtsgremien, Herr Dr. Dunkel?
Naja, da gibt es aus meiner Sicht, glaube ich, zwei Bewegungen. Das eine ist, dass im Gremium viel formaler, zumindest im deutschen oder im europäischen Kontext, viel formaler gearbeitet werden muss. Der Einfluss von Shareholdern, Stakeholdern ist gewachsen, die Berater von institutionellen Investoren, man nennt sie auch Proxy Advisor, geben heute häufig die Agenda vor, zum Beispiel bei Vergütung oder bei verschiedenen anderen Fragen. Also es gibt schon sehr so viel Formaleres. Andererseits ist auch der informelle Austausch heute viel intensiver. Das liegt auch daran, dass der Aufsichtsrat viel mehr, die Aufsichtsratsarbeit viel mehr in Ausschüssen stattfindet als früher. Es gibt viel mehr Ausschüsse und die Ausschüsse haben ein viel höheres Gewicht. Und ich glaube, es gibt auch mehr so am Rande Austausch, Arbeitgeber, Arbeitnehmervorbesprechungen etc. Also ich glaube, dass es gleichzeitig formaler geworden ist, aber gleichzeitig auch informaler geworden ist. Also ich erlebe das gerade besonders stark bei Continental, einem börsennotierten und DAX-Unternehmen. Da ist es besonders ungewöhnlich, wenn ich da zurückblicke, ich bin seit 15 Jahren oder 12 Jahren dort im Aufsichtsrat, wie sich das auch informell geändert hat, das ist schon deutlich spürbar.
Ja, und ich glaube, dass die Gruppendynamik sich auch noch verändert hat, weil es die Aufsichtsgremien immer diverser werden, weil wir das ja
auch das ist sicher eine
und weil wir erkannt haben, dass das ja auch wertschöpfend ist und jung und alt, weiblich und männlich, unterschiedliche Kulturen, unterschiedliche Innovationsprofile, Risikoprofile von einzelnen Gremienmitgliedern müssen zwangsläufig zu einer anderen Gruppendynamik führen, wie, jetzt sage ich das mal bös, vor 25 Jahren, wo nur alte weiße Männer mit
gleichen sehr wichtiger Punkt
in einem Raum zusammensaßen. Jetzt sind wir dann mitten beim Punkt 2, die sogenannte Binnenorganisation in Aufsichtsgremien. Da haben wir ja eine ganze Menge neue Werkzeuge, Technologien und Methoden, die man in Gremienarbeiten anwenden kann und die sich dort auch schon als wirksam erwiesen haben. Nennen Sie uns doch mal ein paar konkrete Dinge, die Sie auf der einen Seite, sage ich mal, als Modeentwicklung vielleicht gesagt haben, ja, das haben wir vielleicht auch nur kurz gemacht und dann haben wir es verzichtet, beziehungsweise wo sehen Sie interessante neue Werkzeuge, Technologien für die Innenorganisation und die Arbeitsorganisation in den nächsten 10 Jahren?
Also das, was mir als erstes einfällt, ist das Kompetenzprofil des Aufsichtsrats. Das kann man als Formalie abtun. Kompetenzprofil heißt ja, das Unternehmen macht sich genaue Gedanken, warum es welche Kompetenzen, und zwar in einem hohen Detailgrad, warum es welche Kompetenzen im Aufsichtsrat vertreten haben will. Das spielt natürlich bei größeren Unternehmen eine größere Rolle, aber ich rate dringend auch in kleineren und mittleren Unternehmen, sollte klar sein, welche Kompetenzen im Aufsichtsrat vertreten sind und wer sie repräsentiert. Also hier ist große Konkretisierung und Detailtiefe gefragt und ich glaube, dass dieses auch in den nächsten 10 Jahren noch wichtiger wird. Ein zweites Beispiel sind Effizienzprüfungen. Auch da kann man sagen, das ist ja eine Formalie. Ein externer Berater spricht mit jedem Aufsichtsrat, spricht mit jedem Vorstand, übrigens Arbeitnehmer- und Arbeitgeberseite, soweit das Unternehmen mitbestimmt ist. Und der fragt natürlich ans Eingemachte, also wie ist das Verhältnis zwischen Aufsichtsrat und Vorstand? Der fragt auch, welcher einzelne Aufsichtsrat-Vorstand leistet eigentlich welche Beiträge? Würden Sie von dem mehr oder weniger, wie auch immer, wünschen? Welche Rolle spielt der Aufsichtsratsvorsitzende? Welche Beiträge werden besonders hoch bewertet? Das ist natürlich nur, das verstehe ich schon, in größeren Unternehmen machbar. Aber trotzdem ein ganz, ganz wichtiges Instrument. Und ein drittes Beispiel wäre eine detaillierte Nachfolgeplanung für Vorstand und übrigens auch für Aufsichtsrat, aber vor allen Dingen für Vorstand. Das ist natürlich hochsensitiv und viele scheuen davor zurück. Personalthemen im Aufsichtsrat so coram publicum zu diskutieren. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite ist das aber enorm wichtig für das Unternehmen. Man muss sich schon die Frage stellen, sozusagen, kennt man eigentlich die Nachfolger, die das möglicherweise Unternehmen mal leisten können? Dass eine Verteilung übrigens, nur fällt mir gerade noch mal ein, von Unterlagen nur noch elektronisch erfolgt, ist nicht überall selbstverständlich, habe ich gelernt. Aber ehrlich gesagt, wer heute noch eine Vorlage per E-Mail verschickt, der darf sich nicht wundern, dass irgendwo ein Leck entsteht. Also insofern auch, ich sag mal, diese technischen Voraussetzungen zu schaffen, vertrauliche Unterlagen, Bearbeitung zur Verteilung, auch das gehört zu einer ordentlichen Binnenorganisation dazu.
Ja, und Gott sei Dank haben all die bösen Jungs noch nicht erkannt, dass die E-Mail-Accounts Aufsichtsräten auch eine fruchtbare Quelle für Cyberkriminalität wäre. Und das wahrscheinlich leichter zu knacken ist in vielen Organisationen als die sogenannten Firmendatenbanken. In dem Zusammenhang habe ich gestern in den sozialen Netzwerken ein Interview eines amerikanischen CEO gelesen, der ein Experiment gemacht hat. Der hat für die nächste Aufsichtsratssitzung die gesamten Unterlagen für den Aufsichtsrat in die künstliche Intelligenz gegeben, nicht in ChatGPT, sondern in Claude, und hat Claude gefragt, was glaubst du, was meine Aufsichtsräte aus diesen Unterlagen mich fragen, mir Empfehlungen geben.
Sehr intelligent, ja.
Bla und blub. Hat das dann ganz normal an seine Aufsichtsgremien geschickt, hat die zweistündige, da habe ich dann schon das erste Fragezeichen gehabt beim Lesen oder Zuhören, eine zweistündige Aufsichtsratssitzung, müssen die Unterlagen sehr dünn gewesen sein, und hat dann danach festgestellt, dass die künstliche Intelligenz 95% der Fragen, Anmerkungen und Kommentare seines Aufsichtsrats abgedeckt hat.
Und dann ist es ein schlechter Aufsichtsrat.
Als Schlussfolgerung gezogen, dass er eigentlich keinen Aufsichtsrat braucht. Ich würde die Schlussfolgerung ergänzen, dass eigentlich diejenigen, die im Moment im Aufsichtsrat sind, die braucht er sicher nicht. Ja. Aber da würde ich jetzt nochmal drüber nachfragen. Sie haben gerade geredet von E-Mails. Es gibt immer noch die anarchischen E-Mail-Informationsversendungen. Wie sehen Sie denn das Thema künstliche Intelligenz in der zukünftigen Aufsichtsgremienarbeit?
Naja, das wird, also ich habe grundsätzlich Schwierigkeit mit dem Begriff der künstlichen Intelligenz. Das sind ja alles hocheffiziente Machine Learning Programme. Mit Intelligenz hat das ja relativ beschränkt was zu tun, aber die Lernfähigkeit dieser Systeme ist unglaublich groß und deswegen werden sie selbstverständlich die Welt verändern und werden auch die Aufsichtsratsarbeit verändern. Und sei es nur, dass die Vorlagen sozusagen mit Hilfe von Large Language Models erstellt werden, oder auch Analysen sozusagen darüber gemacht werden. Also das wird sich sicherlich stark verändern, aber ich glaube, dass man auf den Aufsichtsrat verzichten muss, weil die richtigen Fragen schon von der künstlichen Intelligenz gestellt werden. Das ist immer noch weit, weit weg. Da brauche ich noch ein paar Proof of Concepts, die ich davor sozusagen gesehen habe. Aber natürlich wird die künstliche Intelligenz oder das Machine Learning die Welt verändern und so auch die Arbeit des Aufsichtsrats.
Ja. Aber lassen Sie uns mal zurückkommen auf Ihre 25 Jahre praktische Erfahrung und Lehren. Können Sie uns ein paar konkrete Best-Practice-Beispiele nennen, bei denen ein Ansatz auf Augenhöhe besonders erfolgreich war oder vielleicht auch zu Schwierigkeiten geführt hat? Vielleicht am Beispiel Continental, wenn es sich nicht um vertrauliche Informationen handelt?
Ja, gerne. Also die zwei Beispiele sind auch schon ein bisschen länger her. Insofern ist das unproblematisch und ich vertrete keine Vertraulichkeit. Also das erste Beispiel sind Effizienzprüfungen. Ich habe die jetzt viermal mitgemacht. Wir machen die so alle zweieinhalb, manchmal drei Jahre. Und die gingen wirklich ans Eingemachte. Und jedes Mal nach diesen vier Prüfungen hat es teilweise richtig einschneidende Veränderungen in der Arbeitsweise und auch in der Besetzung übrigens des Aufsichtsrats gegeben. Also das ist so ein Best-Practice-Beispiel, warum ich sage, also solche Effizienzprüfungen sollte man nicht unter Formalismus abtun, sondern sie bringen wirklich Fortschritt. Oder ein anderes ist die Nachfolgeplanung. Fragen Sie sich doch, soweit Sie in einem Aufsichtsrat sind, mein Appell geht an die Zuhörer, kennen Sie denn die Nachfolger der Vorstände? Haben Sie denn irgendwann mal eine kritische Vorlage von irgendeinem Bereichsleiter, der mal Vorstand werden kann, gesehen? Bei Continental ist das regelmäßige Übung. Praktisch in jeder Aufsichtsratssitzung trägt jemand vor aus der zweiten Ebene, der irgendwann mal Kandidat zum Vorstand werden kann. Davon abgesehen, dass wir uns einmal im Jahr in der Strategieklausur etwa 2 Stunden mit jedem einzelnen Nachfolger für jede Vorstandsposition im Unternehmen auseinandersetzen, die CVs durchgehen, mit denen über sozusagen Überlegungen sprechen. Das ist Best Practice aus meiner Sicht. Übrigens ja. ist das wiederum entstanden aus der Effizienzprüfung, wo ein Aufsichtsrat, ich kenne ihn auch gut, weil er hier auch heute am Podcast teilnimmt, mokiert hat oder kritisiert hat, dass es keine ordentliche Nachfolgeplanung gab. Und die wurde dann eingeführt und heute sind wir an der Spitze der Bewegung.
Ja. Es ist eigentlich immer verwunderlich, dass das wirklich noch so als herausragende Best Practice genannt
wird. Ja, absolut.
Und eigentlich nicht eine Selbstverständlichkeit ist, weil meine Philosophie war eigentlich über die Jahrzehnte immer, egal in welchem Bereich, die oberste Aufgabe eines Führers, einer Führungsperson, eines Leaders, ist es, rechtzeitig für die eigene Nachfolge zu sorgen. Jetzt ist das nicht die Aufgabe des Vorstands selber, für seinen Nachfolger zu sorgen. Er kann dann helfen und unterstützen und die richtigen Leute heranziehen. Aber ja, wenn man das regelmäßig und systematisch macht, dann kann es eigentlich nur dazu führen, dass man bessere Persönlichkeiten beruft, als wie wenn man es einfach nur in die Hände von Executive Searchern gibt, wobei ich jetzt hier nichts gegen Executive Searcher gesagt haben will.
Lassen Sie uns wobei, ich gebe zu, es ist wirklich heikel. Insofern habe ich Verständnis auch für die Sensitivitäten dort herum. Das ist ja nicht ganz trivial. Ein schwacher Vorstandsvorsitzender oder einer Vorstandsvorsitzender unter Druck, dem seine Nachfolgeplanung zu machen, ist ja auch heikel. Es gibt ja. Vertraulichkeitsthemen, das geht in die Presse etc. Also ich gebe schon zu, das ist schon heikel, aber ich stimme Ihnen zu, eine Nachfolgeplanung ist entscheidend und wir haben sie auch in verschiedenen Unternehmen schon mehrfach nutzen müssen, weil eben Ereignisse eingetreten sind, dass das
ist. Ja, aber ich meine, das ist doch einfach auch nur eine Frage der Systematik und der Innenorganisation. Wenn ich also einmal im Jahr auf Tagesordnungspunkt habe, Test eines potenziellen Nachfolgekandidaten, dann ist das schlecht, weil dann weiß ja schon jeder im Unternehmen, wer da in der Agenda kommen muss, der wird gegrillt. Das ist genauso mit dem Punkt, der Aufsichtsrat sollte immer auch einen bestimmten Zeitkontingent ohne Anwesenheit des Vorstandes miteinander tagen. Wenn das erfolgt, dass der Vorstand, dass der Aufsichtsratsvorsitzende sagt, jetzt geht mal alle aus dem Raum, wir wollen mal geschwind alleine sein, dann hat das immer ein Geschmäckle und führt zu Problemen. Aber wenn man regelmäßig nach jeder Aufsichtsratssitzung eine halbe Stunde ohne Vorstand noch zusammensitzt, wenn man regelmäßig, so wie Sie das vorhin gesagt haben, junge oder Menschen aus der zweiten Führungsebene mit ihren Themen in die Gremiensitzung beruft, dann hat das etwas ganz Normales und dann ist die Nachfolgeplanung
und so muss es ein
Abfallprodukt
sein.
Aus dem normalen systematischen Vorgehen. Lassen Sie uns in dem Zusammenhang auch mal zurückkommen auf dieses Thema Regulator, weil als langjähriger Bankenverbandsverantwortlicher haben Sie da ja kräftig drunter gelitten, unter diesem Verhältnis Aufsichtsbehörde und regulierten Einheiten. Und ich würde das jetzt weniger gerne aus dem Blickwinkel der Banken sehen, als aus dem Blickwinkel Aufsichtsrat und Aufsichtsräte, weil das ja bei vielen Themen auch darauf eine Auswirkung hat. Wie hat sich denn das Verhältnis zum Regulator über die Jahrzehnte geändert?
Naja, also die Regulatoren eindeutig in die Geschäftspolitik ein, Teil bewusst und Teil unbewusst und verändern die gesamte Branche. Also nur ein Beispiel, langfristiges Kreditgeschäft kann man heute kaum mehr auf einer Bankbilanz buchen. In Ausnahmefällen mag das noch gehen. Das Geschäft hat sich weitgehend auf Kreditfonds verlagert und jetzt schauen die Regulatoren natürlich die Kreditfonds wiederum anschauen, was da sozusagen passiert. Andererseits fühlen sich die Regulatoren selbst unter Druck und deswegen scheuen die auch nicht zurück, Naming und Shaming, also die Leute sozusagen in der Zeitung zu benennen. Das hat zur Konsequenz, dass der Aufsichtsrat das Verhältnis des Vorstandes, der natürlich das Verhältnis zum Regulator prägt, nicht mehr nur dem Vorstand alleine überlassen kann. Also ich rate dringend, gerade bei Banken muss eigentlich der Vorstand, der Aufsichtsratsvorsitzende, mindestens Aufsichtsratsvorsitzende, einmal im Jahr mit dem Regulator sprechen, wenn es nicht anlassmäßig sozusagen neuer geht. Also das hat sich schon geändert. Das war früher völlig unüblich, außer in der Krise. Aber das ist heute eigentlich meines Erachtens durchaus gang und gäbe. Vorstand und Regulator ist kein alleiniges Spielfeld mehr. Der Aufsichtsrat muss da zumindest sehr nahe dran sein.
Ja, das ist auch genau das Thema, was parallel ergänzend ist. Das ist Politik und Politiker. Das höre ich immer
Ja,
öfter
das
bei
gibt
meinen
es
Gästen.
dasselbe.
Das heutige moderne Aufsichtsratsarbeit, dazu gehört auch nicht in einer Art als Corporate Influencer, aber die Kommunikation zu suchen, Verständnis rüberzubringen und Verständnis auch aufzubringen für die andere Seite, nicht nur in den Händen des Vorstandes sein sollte, sondern auch in abgestimmter Weise in den Händen des Aufsichtsgremiums. Lassen Sie uns noch mal zu praktischen Hinweisen kommen, weil daraus lassen sich ja Dinge auch ableiten für die Zukunft. Wo sehen Sie denn, Herr Dr. Dunkel, die inhaltlichen Schwerpunkte für die nächsten Jahre eines Aufsichtsgremiums? Das ist jetzt auch eine große, schwierige Frage, weil da kann man jetzt auch 1.000 Stunden drüber reden,
Ja,
aber
aber ich werde es versuchen, kurz zu machen. Also ich will noch Stichworte nennen. Also das erste ist meines Erachtens geopolitische Risiken. Das war früher ein Thema wie Unternehmer von Continental. Natürlich haben wir uns da immer mit geopolitischen Risiken beschäftigt. Die Ukraine-Krise hat uns gezeigt, dass das für kleine und Mittelständler mit einer Tochtergesellschaft oder mit einer Entwicklungsgesellschaft dort auch sehr, sehr relevant werden kann. Das wird sich noch weit verstärken. Also geopolitischen Risiken im Aufsichtsrat zu verstehen, enorm wichtig. Zweitens, eines der am meist unterschätzten Themen meines Erachtens ist Personal und Human Resources. Das rückt immer mehr in den Mittelpunkt, weil die Leute einfach nicht mehr da sind und die Entwicklung von Unternehmen häufig davon abhängt, wie die Personalentwicklung passiert.
Ja.
Ich betreibe ja nach wie vor Kreditgeschäft als Non-Executive Chairman für einen Kreditfonds. Das ist für uns ein Kriterium geworden bei vielen Unternehmen. Wie rekrutieren die und halten die Mitarbeiter? Weil das Wachstum des Unternehmens begrenzt. Das dritte ist Nachhaltigkeit und ESG, also Environment, Social und Governance. Da haben wir zwar einen Hype hinter uns, aber man sollte nicht den Fehler machen zu glauben, das ist jetzt im Fade-out begriffen. Das ist nicht so. Und die Rolle des Aufsichtsrats wird dort sicherlich in den nächsten Jahren inhaltlich besonders wichtig ist und jeder muss sich damit auseinandersetzen. Cyber Security haben wir erwähnt. Auch das ist ein Thema, das wird immer mehr. Und es geht ja sofort an die Existenz des Unternehmens. Ich hatte heute gerade eine Aufsichtsratssitzung von einem kleinen Startup, 60 Mitarbeiter. Und da spielte das schon wieder sozusagen 10 oder 15% präventiv eine Rolle. Er ist nicht in Deutschland, auch nicht so wahnsinnig bekannt, aber es ist durchaus sehr praktisch. Und das fünfte klingt ein bisschen sperrig, ist aber enorm wichtig. Ich glaube, dass systematisches Risikomanagement früher ein Exot war, in Börsenunternehmen natürlich immer präsent war, aber heute Pflichtprogramm in jedem Unternehmen ist. Es geht nicht nur um die klassischen Risiken wie Zahlungs- und Produktionsausfälle. Das ist ja klassisch Risikomanagement. Aber Konzentration bei Kunden, Konzentration bei Lieferanten, Überwachung von Lieferketten, regulatorische Änderungen. Das sind alles Beispiele, wo systematisch sich vom Vorstand und vom Risk Management Risikoanalyse betrieben werden muss. Wie gesagt, das kommt von den großen Unternehmen. Bei Continental ist das natürlich ein Standardprogramm und ein groß. Aber ich rate dringend an, und ich glaube, in den nächsten 10 Jahren wird das in jedem Familien- und sonstigen kleineren Mittelunternehmen eine wichtige Rolle spielen. Das sind die 5 Themen, auf die ich setze in den nächsten 5 Jahren als neue, zusätzliche, wichtiger werdende Themen im Aufsichtsrat.
Ja, und das ist nochmal ganz wichtig, weil ich meine, aus meiner bescheidenen Erfahrung gelernt zu haben, dass die ersten 4 Punkte würden alle Aufsichtsräte immer sofort nicken, und da fallen denen auch viele Fragen und Anregungen bei ein. Aber beim Thema Risikomanagement, da scheuen sie alle, da lassen sie sich einmal berichten.
Ja, weil es so sperrig klingt und so formal klingt. Ne?
Und wenn jemand sagt, ja, wir haben ein Risikomanagementsystem, dann nächster Punkt. Aber es ist ja die Aufgabe des Aufsichtsgremiums, auf Augenhöhe zu verstehen. Genau. Das richtige Risikomanagementsystem ist. Und zurückzukommen auf Ihre Anfangsausführung zum Thema Haftung, es zählt mehr das Immaterielle, also die Reputationsrisiken, die sind natürlich elementar verknüpft mit dem Punkt Risikomanagement. Und da, glaube ich, müssen viele Aufsichtsgremien noch nachbessern, dass sie überhaupt ein Sparringspartner auf Augenhöhe sind, um mit dem Risk Manager, mit dem Compliance Manager und wie die alle heißen, zu diskutieren. Und meine persönliche Empfehlung an der Stelle ist auch immer, wir brauchen bei Diversität auch viel mehr ehemalige Risk Manager, Leiter von internen Revisionen etc., die Mitglied in einem Aufsichtsgremium sind, weil die haben die richtige Sprache und das richtige Verständnis für dieses Thema. Wir haben schon 3/4 hinter uns, Herr Dr. Dunkel, das geht wie es Katze mache mit Ihnen. Das ist ja wahnsinnig toll. Lassen Sie uns aber trotzdem noch mal zusammenfassen und vielleicht noch mal herausarbeiten, insbesondere unter diesem Überschrift rasante technologische Entwicklungen und nicht nur künstliche Intelligenz. Es gibt ja Dutzende andere technologischen Entwicklungen und insbesondere die immer komplexer und wenig vorhersehenden globalen Vernetzungen. Wo sehen Sie die wesentlichen Herausforderungen und Chancen für die Aufsichtsgremien?
Also ich glaube, dass in der Frage Transparenz und Fortbildung eine große Chance und unterschätzte Chance liegt. Also Transparenz heißt ja sozusagen im Gremium Transparenz, Transparenz zwischen Vorstand und Aufsichtsrat und durchaus auch Ansprechen sozusagen von etwas schwierigen Themen. Ich glaube, dass das die Aufgabe von Aufsichtsräten in Zukunft noch spannender und praxisorientierter machen wird. Allerdings steigen dafür natürlich auch die Anforderungen. Ja. Wenn man sich zum Beispiel mit automatisiertem Fahren oder mit künstlicher Intelligenz oder mit sozusagen anderen technologischen Entwicklungen auseinandersetzt, dann setzt das natürlich immer voraus, dass man sich um die Themen auch kompetent kümmert, sodass man zumindest die richtigen Fragen stellen kann. Also ich glaube, dass Transparenz und die Fortbildung, die Fortentwicklung wirklich große Chancen stehen und dass ich glaube, dass der Job des Aufsichtsrats meines Erachtens in den nächsten 10 Jahren noch viel interessanter wird, als er heute ist.
Ja, und ich glaube, ganz wichtig ist, dass die Fort- und Weiterbildung sich nicht nur beschränkt auf die Fort- und Weiterbildung bezüglich rechtlicher und regulatorischer Entwicklungen.
Nein, sondern Markt und Wettbewerb, völlig richtig.
Man sieht das ja, wenn irgendwelche Aufsichtsratstagungen oder Kongresse sind, was für Punkte auf der Agenda stehen. Da liest man selten etwas über Markt, Wettbewerb und Technologien etc. Also genau. Dieses Long Life Learning bezieht sich eigentlich auf alle wesentlichen Säulen und Erfolgsfaktoren eines unternehmischen Organismus ist, weil nur dann kann ich ihn verstehen. Was ich noch nicht ganz verstehe, und da würde ich gerne nachfragen, was meinen Sie denn konkret unter Transparenz?
Na, Transparenz meine ich, ich sag mal, nehmen wir mal die Vergütung. Als ich Aufsichtsrat-Tätigkeit begonnen habe, da war das Thema Vergütung eigentlich ein Schamthema oder gar kein Thema, Vergütung des Vorstandes. Heute ist das Vergütungssystem hauptversammlungspflichtig. Wir haben nächste Woche Hauptversammlung und werden ein verändertes, weiterentwickeltes Vergütungssystem. Mit dem haben wir uns im Aufsichtsrat 3 oder 4 Mal beschäftigt, in voller Transparenz. Das geht natürlich dann auch in der Frage Aufarbeitung von Krisenfällen, Aufarbeitung von Fehlern, die passieren. Das meine ich mit Transparenz. Heute ist die Bereitschaft und der Zwang, sich mit den Dingen offen auseinanderzusetzen und man kann eben praktisch nichts mehr unter den Tisch kehren, viel stärker ausgeprägt. Und das meine ich, und es wird auch übrigens von der Öffentlichkeit viel mehr Transparenz verlangt, vom Kapitalmarkt viel mehr Transparenz verlangt, das meine ich mit Transparenz, sozusagen Offenheit, die Fakten auf den Tisch zu legen und dann zu argumentieren.
Ja, das ist ein gutes Stichwort. Es gibt keine Schamthemen, weil, und zwar vielleicht gab es dann früher solche Themen, die hat dann nur der Aufsichtsratsvorsitzende mit dem Vorstandsvorsitzenden diskutiert und alle anderen wurden noch nicht mal informiert darüber, dass sie darüber gesprochen haben, geschweige denn über den Inhalt, beziehungsweise C, dass sie daran mitentscheiden durften. Also das kann ich nur voll und ganz unterstreichen. Wenn wir jetzt zu so einer Schlussempfehlung kommen, Herr Dr. Dunkel, also wenn Sie auf Ihre eigene Laufbahn in der Aufsicht zurückblicken, gibt es so etwas wie ein prägendes Moment oder Entscheidung, wo Sie sagen, das hat mich in meiner Auffassung, in meiner Handlungsweise, in meinen Wertevorstellungen geprägt? Und vor allen Dingen, was würden Sie jungen Fachkräften, die heutzutage als Aufsichtsrat arbeiten möchten, denn raten? Weil wir wollen ja junge, potente Persönlichkeiten mit spezifischer Expertise in unsere Gremien integrieren. Und was können Sie jungen zukünftigen Aufsichtsräten raten?
Ja, das ist ja so eine halbe Doppelfrage sozusagen. Also geprägt hat mich immer Krise. Krise und Krisenbewältigung. Da hat man die Lehren gezogen. Egal, ob jetzt positiv bewältigt oder eben nicht positiv bewältigt, aber Krise ist immer, wie das chinesische Sprichwort schon sagt, auch eine Chance. Und wenn es nur die Chance ist, wirklich sozusagen zu lernen, also meine Momente waren alle, also in der Aufsichtsrattätigkeit waren alle in der Bewältigung von Krisen. Und zu der Frage, was ich jungen zukünftigen Aufsichtsraten raten würde, naja, das Erste ist zu akzeptieren, dass das ein sehr, sehr persönliches Geschäft wird. In Aufsichtsrat kommt man nur aufgrund von persönlichem Vertrauen des Eigentümers, des Managers, des Aufsichtsratsvorsitzenden. Und natürlich, wenn man auch wirklich breite, gesuchte Kompetenz mitbringt. Die Konsequenz daraus ist, dass man sich für den Aufsichtsrat nicht bewerben kann. Das ist wahnsinnig frustrierend, weil es viele Menschen gibt, die sagen, ich würde gerne in den Aufsichtsrat, aber für einen Aufsichtsratsposten kann man sich praktisch nicht bewerben. Es gab vor ein paar Tagen einen interessanten Handelsblattartikel, wo sich ein Professor 111 Mal beworben hat und 111 Mal nicht genommen wurde oder keine Antwort bekommen wird. Ja, das ist nicht verwunderlich. So funktioniert Aufsichtsratsgeschäft aus meiner Sicht sozusagen. Man muss eben gerufen werden. Das ist manchmal weder leicht noch gerecht, aber es ist eben meine Erfahrung. Und deswegen ist sozusagen, wenn man Aufsichtsrat werden will, nur die Größe des Netzwerkes, wer kennt wem und wer vertraut wem, aus meiner Sicht entscheidend. Das ist kein so wahnsinnig motivierender Rat, aber er beruht eben auf Erfahrung.
Ja, das heißt ja nicht, dass man auch in jungen Jahren Vertrauen aufbauen kann, Vertrauen entwickeln kann. Ich hatte ja vorhin gesagt, meine Definition von Augenhöhe ist die Vertrauensbrücke. Das geht sicher auch in jungen Jahren, aber man darf nicht erwarten, und da gebe ich Ihnen vollkommen recht, dass man durch eine Bewerbung innerhalb von 3 Sekunden ein Vertrauen aufbauen kann. Das geht halt nicht. Ich fand Ihr erstes Stichwort eigentlich ein sehr spannendes, weil das sehe ich auch immer in vielen unseren Gesprächen. Ja, Krisenerfahrung ist toll, wenn man das hat. Aber umso jünger ich bin, umso weniger Krisenerfahrung habe ich wahrscheinlich. Zweitens ist, kann ich eigentlich Krisenerfahrung lernen oder muss ich immer erst durch den Krieg gehen, bevor ich ein guter Soldat werde? Was ich damit sagen will, ist, ein Pilot trainiert am Simulator eine Krise. Ein Feuerwehrmann trainiert an einer brennenden Ruine das schnelle Löschen eines brennenden Hauses. Ein Chirurg übt an einem toten Objekt, wie er möglichst eine vernünftige Operation durchführt. Wo kann denn ein Aufsichtsrat Krise üben? Geht sowas überhaupt?
Nur in der Krise. Ich glaube nicht, dass es einen Krisensimulator gibt. Ich glaube nicht, dass es... Und deswegen ist es so wichtig, dass man möglichst in mehreren Aufsichtsräten ist, durch seine persönliche Geschichte auch eventuell. Als Vorstand kann man ja Krise sozusagen lernen. Manchmal muss man das auch. Aber ich befürchte, oft Krise lässt sich nicht simulieren. Krise ist etwas, was man wirklich erlebt haben muss.
Aber auf der anderen Seite ist es ja was Positives, wenn wir derzeit alle in der Polykrise-Situation sind. In spätestens 2-3 Jahren hat jeder Führungskraft Krisenerfahrung.
Ja, das stimmt.
Sonst ist wohl sie keine Führungskraft gewesen. Herr Dr. Dunkel, wir haben noch 4 Minuten und jetzt müssen wir ganz schnell zu unseren 2 Schlussfragen kommen, die ich meinen Gästen immer gerne stelle. Und zwar, da Sie ja so einen hervorragenden Überblick haben, was war Ihrer Meinung nach der positive oder auch negative Aufreger in den letzten Wochen in der deutschen Corporate Governance Landschaft? Fällt Ihnen da spontan irgendetwas ein?
Ja, klar, bei Corporate Governance gibt es nur negative Aufreger. Und die 2 in den letzten Wochen, Monaten waren klar Wirecard und die berühmte Volksbank Schmalkalden. Ich will sie mal nicht als Effenbergbank titulieren. Zu beiden müsste man eigentlich positiv separate Podcasts machen. Im ersten Fall, also Wirecard, gab es ein völlig schiefes Verhältnis zwischen Vorstand und Aufsichtsrat. Und aus dem wurden keine Konsequenzen gezogen. Und im zweiten Fall gab es da eine grundlegende Fehleinschätzung der Macht der Bankenaufsicht. Und beides, ehrlich gesagt, darf einem Aufsichtsrat niemals passieren. Da muss man dann einfach, wenn es nicht zu ändern ist, zurücktreten.
Ja, also das Thema Effenbergbank oder die sogenannte Volks- und Raiffeisenbank Bad Salz in Bad Salzungen
Schmalkalden, glaube ich, war der.
In Salzungen Schmalkalden in Thüringen ist das bekannt als Effenbergbank. Eine ganz kurze Frage, die muss ich einfach loswerden. Sowas kann doch nur bei Volks- und Raiffeisenbanken passieren.
Das kann überall passieren,
oder?
Doch, natürlich passiert das bei Sparkassen auch. Meistens wird's nur, weil die Vorstände, die Aufsichtsräte eben nicht so renitent sind wie in Schmalkalden. Das war ja genau der Fehler. Wird's dann schnell unter den Teppich gekehrt und gibt's dann irgendwo eine Stützungsaktion. Aber selbstverständlich, das passiert überall. Es passiert übrigens auch bei privaten Banken.
Ja, klar. Ja, deswegen war das eine ketzerische Frage, die ich eigentlich zurückziehe.
Ja.
Ja, kommen wir zum
Schauen Sie eine große Neobank an, die hat auch gedacht, sie kann die Aufsicht stemmen. Und sie kann es nicht. Und sie hat dann lange lernen müssen unter sehr großem Leiden von Kapitalgebern. Aber neues Thema.
Kommen wir zum Schlussstatement. Das war ein hervorragendes Gespräch mit Ihnen, Herr Dr. Dunkel. Und ich möchte gern von Ihnen einen kurzen, prägnanten Satz haben, an den wir uns am Wochenende noch dran erinnern, an dieses tolle Gespräch von heute. Welches kurze, prägnante Statement geben Sie unseren Zuschauern und Zuhörern mit fürs Wochenende?
Also das kann ich wirklich nur jedem dringend raten. Wenn es haarig wird, nicht zögern, sondern handeln. Handeln, handeln, handeln. Nicht zögern, wenn es haarig wird, handeln und machen. Überall dort, wo ich wirklich nachhaltige Fehler gemacht habe, habe ich zu spät gehandelt.
Das ist ein gutes Schlusswort. Das haben schon viele berühmte Leute vor Ihnen gesagt. Die Pflichtverletzung liegt auch im Nichtstun.
Im Nichthandeln. Sehr klug.
Das ist, Herr Dr. Dunkel, recht herzlichen Dank für dieses tolle Gespräch heute.
Ich danke für die Einladung.
Recht herzlichen Dank auch an unsere Zuhörer. Wie immer ergänzendes Lesefutter auf der Homepages von Director Academy oder bei mir, oder gucken Sie auch auf die Homepages von den Organisationen von Herrn Dr. Dunkel, wie vorhin genannt. Da finden Sie weitere Insights. Ansonsten wünsche ich Ihnen allen, bleiben Sie gesund und zuversichtlich, wo immer Sie sind. Es geht weiter
am
Donnerstag im Mai, und zwar am 16. Mai, wie immer zur gleichen Zeit um 17 Uhr, dann mit Markus Vatter, mit dem Thema vom Vorstand zum Aufsichtsrat, wie verändert sich der Blickwinkel. Das wird ein ganz interessantes Gespräch. Markus Vatter war CFO bei SIG AG International bis Ende des Jahres und beginnt jetzt seine Berufsaufsichtsratskarriere. Also das mal zu hören, wie die Perspektiven sich wechseln. Am besten, Sie abonnieren alle diesen Livestream-Podcast direkt, dann verpassen Sie keine Termine. Und wie gesagt, 6. Juni ist Pflichttermin, 50. Jubiläum. Allen noch einmal schönen Abend. Danke, dass Sie dabei waren. Tschüss.